Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein alter Jude lebt seit über 60 Jahren in Washington und er würde in seinem Garten gerne noch einmal Kartoffeln pflanzen, aber er ist allein, er ist alt, er ist schwach. Und so schreibt er eine E-Mail an seinen Sohn, der in Paris wohnt. Lieber David, ich bin sehr traurig, weil ich keine Kartoffeln mehr im Garten pflanzen kann. Ich bin sicher, wenn du hier wärst, du könntest mir helfen, den Garten umzugraben, dein Vater. Kurze Zeit später erhält der alte Mann eine E-Mail von seinem Sohn. Lieber Vater, bitte rühre auf keinen Fall irgendwas im Garten an. Lass niemand hinein, dort habe ich nämlich ein paar Dinge versteckt. Dein Sohn David. Am nächsten Tag umstellen die Polizei, die US Army, die NSA, FBI und CIA das Haus des alten Mannes. Sie nehmen den Garten Scholle für Scholle auseinander, graben jeden Zentimeter ab, finden nichts und tun dann frustriert abziehen. Am selben Tag erhält dann der Mann wieder eine E-Mail von seinem Sohn und sagt, lieber Vater, ich helfe dir gern, soweit ich kann und ich nehme an, der Garten ist jetzt komplett umgegraben, du kannst jetzt Kartoffeln pflanzen, in Liebe, dein Sohn David. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Mose war ein alter, ein einsamer Mann. Und er hatte den Eindruck, ich schaffe das nicht mehr. Die Aufgaben, die wachsen mir über den Kopf, obwohl nicht mal das Alter sein Hauptproblem war, sondern einfach der immense Druck, der auf ihm gelastet ist. Er war ja für dieses Volk, das ausgezogen ist aus Israel, er war für das Volk alles. Er war der Prophet, er war der Richter, der Befreier, der Leithammel, der Beter, der Schlichter. Immer gab es etwas zu fragen, immer was zu klären, immer was zu richten, immer was zu beten, immer was zu bitten. Es war Aufbruchzeit. Die Menschen sind heraus aus der Sklaverei in Ägypten, heraus aus der Gefangenschaft, heraus aus dieser Einengung, aus dieser Zwangsarbeit, heraus aus Mobbing, aus Elend, Stumpfsinn und Hoffnungslosigkeit. Und nachdem sie ausgezogen waren, vor allem dann auch nach der wunderbaren Rettung bei dem Durchzug durch das Rote Meer, da hatten sie so langsam wieder eine Perspektive. Das Land der Verheißung, das Land, wo Milch und Honig fließt, Kanaan, ein Stück Paradies auf Erden. Und dann sind sie unterwegs und dann zieht sich die Wanderung hin. Dann geht das Wochen, dann geht das Monate, dann geht das Jahre und dieser Sehnsuchtsort, der erscheint noch nirgends. Und irgendwann stehen dann diese Leute, die Israeliten, unter der Zelttür von Mose und sie beschweren sich, denn sie haben sich anstecken lassen von dem Gemecker von einigen Mitreisenden aus anderen Völkern, die damals mit ihnen aus Ägypten herausgegangen sind. Und die Schar der Unzufriedenen, sie wächst von Tag zu Tag und man fängt an, die alten Zeiten zu verklären. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln, den Knoblauch. Und dann sagen sie, wir wollen jetzt mal wieder deftige Hausmannskost. Manna wollen wir nicht mehr. Wir haben es vorhin gelesen, das ist ganz interessant, Sie lesen das mal, auch diese ganze Geschichte im Zusammenhang davor und danach, das geht ganz interessant weiter und auch schon davor. Dieses Manna, es wurde dann irgendwo gemahlen in Handmühlen oder zerstoßen und dann konnte man das quasi wie Mehl nützen. Und dann haben die Leute so quasi eine Art Fladenbrot draus gebacken. Das heißt, die Leute sagen, wir wollen nicht immer Brot. Brot ist uns zu wenig. Obwohl Manna wohl alle Vitamine und Nährstoffe enthielt, aber wir wollen was anderes. Und man verklärt die Vergangenheit, obwohl sie dort Zwangsarbeiter, Sklaven waren. Und dann ist es ja, wie das immer ist, bis heute. Ein paar fangen an, sich zu beschweren, am nächsten Tag sind es ein paar mehr und mehr und dann geht das los, dann ist es wie eine Lawine. Und bei 600.000 wehrfähigen Männern, wie es man da liest, die da unterwegs waren mit Familien, also eine Riesengruppe, da fangen die auf einmal an, alle in ein Geheul, in eine Großdemonstration, in ein Geheul einzustimmen. Sie fangen an zu heulen. Das muss ein ohrenbetörbender Lärm gewesen sein. Und das ist ja wie bei heute so, ja, ein paar meckern, ein paar beklagen sich und dann irgendwann geht der Shitstorm, geht er los. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf den ersten Blick hat diese Geschichte gar nichts mit Pfingsten, mit dem Heiligen Geist zu tun. Da gibt es keine Begeisterung, keine erweckliche Verkündigung, keine Massenbekehrung, sondern da steht ganz im Mittelpunkt Ärger und Stress und Frust und Verzweiflung. Und der Verantwortungsträger sagt, ich kann nicht mehr, ich habe auch nur zwei Beine, ich habe auch nur einen Mund und zwei Hände und die Leute haben nur noch ein Thema, wir haben Hunger, Hunger, Hunger nach Fleisch. Bei Kirchen geht es heutzutage nicht um Fleisch, aber es geht auch um Lieblingsspeisen. Da sagen dann die einen, mir schmecken diese Gottesdienste mit Orgel und alten Chorälen nicht mehr. Die anderen sagen, mir schmecken die neuen Lieder nicht mehr, das brauche ich nicht. Die einen sagen, die Gottesdienste sind mir zu fromm. Die anderen sagen, die Gottesdienste sind mir zu wenig charismatisch. Und wir sehen, mitten in einer der größten Segensgeschichten des Volkes Gottes kommt es zur Zerreißprobe. Mose mittendrin und dann kommt eben diese Klage gegen Gott. Und er sagt, warum tust du Gott mir das an? Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir diese Verantwortung für dieses Volk aufhalten? Hast du kein Erbarmen mit mir? Ich kann die Verantwortung nicht mehr tragen, ich halte es nicht mehr aus. Und da stecken für mich zwei Wahrheiten in dieser Geschichte. Die erste Wahrheit ist, dass es auch gerade in Zeiten besonderen Segens zu Zerreißproben kommen kann. Wir denken ja manchmal, dass in der Gemeinde bei den Kindern Gottes solche kritischen Situationen gar nicht vorkommen dürfen. Da muss doch alles ganz easy und leicht funktionieren, ja. Alle sind harmonisch und einig und alle voller Liebe und voller Verständnis. Aber gerade in einer lebendigen Gemeinde, auch in einer missionarischen Gemeinde, da kommt eben mit Bewegung, kommt Unruhe auf. Das ist ja klar. Die einen wollen verändern, die anderen wollen bewahren. Und da sind Konflikte und Krisen vorprogrammiert. Übrigens, deswegen habe ich gesagt, lesen Sie mal, vielleicht gerade über Pfingsten in den zwei Feiertagen, nehmen Sie mal diese Geschichte 4. Mose 11. Dieser Wunsch der Israeliten wird erfüllt, aber so, dass es denen zum Hals raushängt. Kurz nach der Geschichte heißt es, dass Gott solche Massen von Schwärmen, Wachteln kommen ließ, dass jeder 40 Pfund gesammelt hat und dass sie einen Monat lang Chicken McNuggets gegessen haben, bis es ihnen zu den Ohren und überall rauskam. Das ist das eine. Es kann gerade in Zeiten des Segens zu Zerreißproben kommen. Und das zweite, in der Geschichte zeigt, dass auch Verantwortungsträger an ihre Grenzen kommen. Und das ist ganz klar, wenn jemand verantwortlich irgendwo eine Aufgabe übernimmt, dann hängt er ja seine ganze Kraft und Elan da rein und dann merkt man, man kann sich mit der Zeit verausgaben. Und dann wird es zu viel, dann ist es nur noch Mühe und Pflicht und Stress und dann wird man irgendwann zum frustrierten Malocher. Und der eine oder die andere, der sich für eine Gruppe einsetzt, Verantwortung trägt, auch für den Dienstbereich in der Gemeinde, kennt vielleicht so eine Situation. Diese Situation, wenn immer nur die Erwartungen immer größer werden. Große Ansprüche, von allem das Beste. Und zwar gleich. Das Programm soll interessant sein, aktuell sein, ansprechend sein, inspirierend, motivierend, stärken, alltagsrelevant und. Bei ICF, da machen die das so. In der Freikirche, da läuft das so. Die Gemeinde XY, die hat dies und die hat das. Aber allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Und an diesem Punkt, da kann man sich dann als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin aus der Verantwortung rausziehen und kann dann sagen, Leute, da mache ich nicht mehr mit. Immer nur fordern, fordern, meckern, kritisieren, mit mir nicht, sollen sich doch die anderen darum schlagen. Oder man macht es wie Mose. Mose streicht nicht die Segel. Mose verzieht sich nicht in die Schmollecke, aber er geht zum Auftraggeber, zu Gott und sagt: Gott, ich kann diese Verantwortung nicht länger tragen, Gott, ich halte das hier nicht mehr aus. Heute hätte man dem Mose wahrscheinlich einen Coach zur Seite gestellt oder man hätte ihn gleich in die Reha geschickt. Das gab es ja alles nicht. Er hatte in Anführungszeichen nur das Gebet. Nur das Gebet. Aber das hat er genutzt. Und dann hat er seinen ganzen Frust, seinen ganzen Ärger, seine ganze Überforderung, alles hineingepackt in das Gebet und hat diesen ganzen Lastensack Gott vor die Füße geworfen. So hat es nämlich Luther mal gesagt. Luther hat gesagt, beten heißt Gott den Sack vor die Füße werfen. Die ganze Last, den ganzen Ärger, die ganze Überforderung, Gott den Sack vor die Füße werfen. Und das dürfen auch wir, den ganzen Frust, die Enttäuschung, die Undankbarkeit, die großen Erwartungen, die ungerechtfertigte Kritik, den Ärger, auch über eigenes Unvermögen, dass wir sagen, jetzt Herr, mach du, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Und so darf man mit Gott reden. Das ist überhaupt nicht unanständig. Gott liebt klare Worte und ehrliche Gebete. Was Gott eher verabscheut, das sind so frömmelnde, nichtssagende Beten, wo alles und nichts gesagt wird. Und als das passiert, dann greift Gott ein. Aber Gott sieht ja viel tiefer als wir. Er sieht ja, wo wirklich die Lösung liegt. Und Gott sieht, das eigentliche Problem bei Mose war jetzt nicht das Catering. Das war nicht das Essen. Sondern das einzige Problem damals bei Mose war, dass er zu viel Verantwortung auf seiner Schulter lag. Obwohl es bei 600.000 Menschen da offensichtlich Stammesälteste gibt, aber anscheinend irgendwie haben die wohl ihre Aufgaben vernachlässigt. Die sitzen stattdessen vor ihren Zelten und jammern mit den anderen, stimmen ein in das allgemeine Geheule. Und das heißt, da wird deutlich, sie werden nicht mehr von Gott und von Gottes Geist berührt und geleitet. Sie sind nicht mehr angeschlossen, angedockt an Gott, sondern sie sitzen da vor ihrem Zelt und kochen ihr eigenes Süppchen. Und dann macht Gott etwas. Er sagt zu Mose, such dir jetzt von diesen ältesten 70 Leute und ruf die dort an das Zelt, in die Stiftshütte, und dort will ich sie von Neuem mit dem Geist Gottes begaben. Nimm Leute, die als zuverlässige Anführer bekannt sind, bring sie zum heiligen Zelt, stell dich mit ihnen auf. Ich will herabkommen mit dir sprechen und ich will etwas von meinem Geiste auf dir ruht nehmen, auf sie legen und sie sollen die Last mit dir teilen. Du musst die Verantwortung nicht mehr allein tragen. Wichtig an dieser Geschichte ist, nicht der erfahrene Mose schafft die Wende. Auch nicht viel später die Jünger an Ostern und Pfingsten. Auch nicht du, engagierter Mitarbeiter, nicht du, besorgte Mutter, du Vater, du Ältester, Diakon, du Pfarrer, du schaffst es nicht. Aber du brauchst es auch nicht zu schaffen, denn Gott sagt, ich will herunterkommen und ich komme in den Tiefpunkt in deinem Leben, da, wo du nicht mehr selber rauskommst. Und da komme ich und da will ich dich anrühren, da will ich mit dir reden und da werde ich etwas tun, was die Wende einläutet. Und dann wird berichtet, wie er diese 70 Ältesten zusammenruft, wir wissen nicht die Kriterien, aber dann sehen sie, wie der Herr in einer Wolke herunterkommt, mit Mose spricht und dann bekommen diese 70 Leute Anteile vom Geist Gottes, der jetzt nur Mose bislang auf Mose ruht. Und das wird so ein bisschen beschrieben wie das Anzünden von Kerzen. Ne? Wie wenn man hier sozusagen eine Kerze nimmt und man nimmt das Feuer und man zündet weitere 70 Kerzen an. Gott entzündet 70 weitere Kerzen. Dadurch wird natürlich das Licht in der ersten Kerze nicht weniger, aber das Feuer breitet sich aus. Der Geist Gottes ruht nun auf 71 Personen, die wieder ganz neu im Einflussbereich Gottes stehen. Und insofern ist es tatsächlich eben auch eine Pfingstgeschichte, eine kleine Pfingsten schon im Alten Testament in der Wüste. Was ein bisschen verblüfft ist, dass Gott in dieser Situation nicht so ein geistliches Programm aufruft. Gott sagt nicht, jetzt müsst ihr mal eine Gebetsnacht machen, jetzt müsst ihr mal eine Fastenwoche machen, sondern es kommt ein kluger Hinweis, so etwas, was heute eigentlich Unternehmensberater machen oder Change Manager oder Burnout Coaches, wo die viele tausende Euro dafür verlangen. Nämlich einfach das Prinzip der Delegation, des Lastenteilens. Es fängt an mit der Suche nach Menschen mit Leiterpotenzial. Ein ganz unspektakulärer Vorgang. Und das ist auch wichtig, wenn Gott redet, dann redet Gott manchmal gar nicht feierlich oder ekstatisch, sondern ziemlich nüchtern und ziemlich natürlich. Was aber völlig anders ist als bei Unternehmensberatern, das ist nun die Sache mit dem heiligen Zelt. Vor dem Zelt, vor der Stiftshütte geschieht das Entscheidende, denn hier agiert Gott, hier setzt er die Leute zum Dienst ein, er ordiniert sie und er teilt ihnen den Geist Gottes zu. Und die Auswirkungen sind sofort zu sehen, denn sie geraten in Verzückung und sie reden das, was Gott ihnen eingibt. Und das heißt, wer von Gottes Geist erfüllt wird, erlebt Veränderung. Das ist ganz wichtig. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann ist es nicht nur so ein ganz privater Vorgang in meinem Herz, in meiner Seele, so inkognito, niemand sieht was, niemand hört was, wird nichts ersichtbar. Nein, das verändert, sodass das auch sichtbar, erkennbar wird. Vielleicht bis dahin, dass auf einmal Menschen Anstoß nehmen und sagen, Mensch, du bist ja verrückt. Was, jetzt ist für dich plötzlich Gott im Mittelpunkt, die Kirche im Mittelpunkt, die Gemeinde im Mittelpunkt, bist du eigentlich verrückt geworden? Der Geist Gottes, der bewirkt Öffentlichkeit, wie beim ersten Pfingstfest. Und die Ältesten vor allem, sie bekommen eine neue Sicht. Sie schauen jetzt nicht mehr zurück in die Vergangenheit und verklären die Vergangenheit, sondern sie schauen nach vorne auf das Ziel, wo sie hingehen, ins gelobte Land. Und sie bekommen Kraft, das Volk zu motivieren. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir können aus dieser Geschichte vieles lernen. Unter anderem natürlich, dass Gemeinde Gottes, das wissen wir ja alle, keine Ein-Mann, keine One-Man-Show ist, sondern dass wir viele sind. Und das ist ja auch gut so, auch hier bei uns, dass wir viele sind. Und seit dem Neuen Testament ist es ja nicht nur so, dass nur 70 den Heiligen Geist haben oder 71, sondern dass jeder, der sein Herz für Jesus öffnet, der wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es hängt deswegen auch nicht mehr alles von ein paar wenigen Leuten ab. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Entscheidende in dieser Geschichte geschieht vor dem heiligen Zelt, der Erfüllung mit dem Geist Gottes. Das heißt, dass wir immer wieder auch genau das aufsuchen, die Plätze, die Orte aufsuchen, wo wir ganz besonders unter den Einflussbereich des Heiligen Geistes geraten. Das ist ganz wichtig. Dass wir da sind. Gottes Geist verändert uns. Und er verändert uns, dass wir auch die Kontrolle abgeben, dass Jesus die Regie im Leben führen darf. Und dieser Geist Gottes, er schließt zusammen, er gibt ein gemeinsames Ziel vor. Und dann können wir den Auftrag erfüllen, den wir haben. Und das ist das Entscheidende. Und das war ja dann auch bei dem zweiten, bei dem richtigen großen Pfingsten das Entscheidende. Dass die Menschen, die Jünger, die Gemeinde den Heiligen Geist bekommen, damit sie den Auftrag erfüllen, den Jesus gegeben hat. Geht hinaus in alle Welt, ruft alle Menschen in meine Nachfolge, lehrt sie, was ich euch gesagt habe, tauft sie und führt sie in meine Gemeinde. Menschen mit Jesus bekannt machen, mithelfen, dass Leute heimisch werden, auch hier in unserer Gemeinde, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und zum Schluss noch ein Wort an diejenigen, die vielleicht jetzt gerade so eine schmerzhafte Überlastung erleben, die so sagen, ja, ich halte es bald nicht mehr aus. Vielleicht ist es der persönliche Familienalltag, das Beruf, das Studium, wächst mir alles über den Kopf. Dann nimm nur dieses eine heute mit. Dann wirf deine Sorgen, dann wirf deine Last wie einen Sack vor die Füße Gottes. Vor Jesus ab. Rede deinen Frust, deine Enttäuschung dir von der Seele. Und wenn ihr möchtet, dann stärkt euch nachher beim Abendmahl. Das Abendmahl, das ist eine Wegzehrung auf dem Weg, den wir gehen müssen und gehen dürfen. Gottes Geist, er versiegt nicht. Er sprudelt wie eine Quelle für dich, für mich, für uns. Und alle vom Geist Gottes bewegten sagen Amen.